Eins, zwei. Ja, hey, schön mal bei euch zu sein. Ich wurde ja schon ganz kurz vorgestellt und ich bin aus der Gemeinde aus Glauchau, aus der Weltstadt Glauchau, die ihr sicher kennt und wo ihr sagt, wow, was für eine Riesenstadt. Und bin dort jetzt 16 Jahre in dieser Gemeinde, war vorher 6 Jahre Jugendpastor in Zwickau. Daher kenne ich auch den Marco. Und bin jetzt mittlerweile auch seit knapp 2,5 Jahren etwa bin ich Regionalleiter geworden. Das war mehr so unfreiwillig, als der Marc ausschied aus dem Dienst, war ich aus Versehen Stellvertreter und dann musste ich ran. Und genau, ansonsten liebe ich die Gemeinden in Sachsen, liebe diese Region und schätze das einfach immer mal wieder, auch hier und da zu Besuch zu sein und das so ein Stück mitzukriegen, was so in unseren Gemeinden lebt und was sich so bewegt. Wir haben mittlerweile einen Bund in Sachsen, der über 40 Gemeinden hat und die sehr, sehr unterschiedlich sind, von sehr jungen und sehr hippen Gemeinden, wo man sich die Ohren zuhalten muss, von vielen Älteren, das kann ich mir vorstellen, würden das so denken und würden das so sehen und empfinden. Und andere Gemeinden, die auch sehr alt sind, die auch ein Stück klein geworden sind. So, und das empfinde ich ein Stück als ein großes Vorrecht, dass wir so unterschiedlich aufgestellt sind und dass es so viele verschiedene bunte Gemeinden gibt hier bei uns in Sachsen, in unserem Bund. Ja, ihr Lieben, ich will mich ganz kurz vorstellen. Wir haben 3 Kinder, 3 Jungs. Ich habe eine Frau, wir sind knapp 30 Jahre verheiratet. Eine Frau, 3 Kinder, ja genau, 3 Jungs, das ist richtig so. Und die sind mittlerweile ein bisschen älter geworden schon, 22, 19 und 13 sind die 3. Und der Mittlere, der heiratet diesen Sommer, der 19-Jährige. Die sind schon 4 Jahre zusammen, von daher wird es bestimmt gut. Da steht uns eine Hochzeit im September ins Haus. Und das ist eine schöne Sache. Genau. Ihr Lieben, mich bewegt ein Thema heute. Ich habe es die Perspektive des Reiches Gottes genannt. Und ich habe uns hier so ein paar Flyer mitgebracht. Und das sind so Wunderflyer. Wenn man die aufklappt, dann ist dort eine Menge Informationen drin. Und ich habe uns da vor allem viele Bibelstellen und viele Infos mit reingeschrieben. So, das heißt, es ist was zum Nachlesen zu Hause. Wenn ihr sagt, ich lege das in meine Bibel oder wir wollen das mal im Hauskreis bearbeiten, das ist dafür, denke ich, ein ganz gutes Thema. Die Perspektive des Reiches Gottes. Ich habe irgendwann entdeckt, in meiner Zeit, in den letzten Jahren, dass das Reich Gottes für Jesus eine ungeheure Bedeutung hatte. Wisst ihr, dass Jesus nicht so arg viel über Kirche gepredigt hat? Er hat ganz viel über das Reich Gottes gepredigt. Hat ganz viel darüber gesagt, dass das Reich Gottes kommt und dass es jetzt hier ist und dass das Reich Gottes nahe hierher gekommen ist, nahe herzugekommen ist. Und er hat das nicht nur gemeint, dass es jetzt zeitlich nahe ist, sondern er hat gesagt, dass das greifbar geworden ist, dass das Reich Gottes greifbar geworden ist. Und ich will uns dort mal so ein bisschen durchleiten durch dieses Thema. Und ich glaube, ich habe so ein Bild gesehen von der Gemeinde, als ich mir die Homepage kurz angeschaut habe, da ist so ein Blick von der Seite und da sieht man, dass die aufgeschlagenen Bibeln dort auf den Knien liegen. Und da dachte ich mir, ja, das ist so eine richtig bibelfeste Gemeinde. Kommt jetzt, wollen wir uns da mal selber ein bisschen reinknien an der Stelle. Und von daher will ich euch da ermutigen, da auch mal mitzugehen, auch bei den Schriftstellen. Und will uns mal deutlich machen, was wurde schon vor Jesus gesagt? Was hat Jesus selber gesagt von sich? Und was hat er von dem Reich Gottes gesagt? Und was bedeutet das dann auch für uns ganz praktisch? Ich möchte eine Frage am Anfang stellen. Warum und wozu ist Jesus denn eigentlich gekommen? Was war der Grund für sein Kommen? Im Grunde ist es immer wieder auch im Alten Testament angekündigt, dass der Grund für das Kommen Jesu ist, dass das Reich Gottes auf diese Erde kommen sollte. Das ist ganz interessant. Und ich will uns da mal ein paar Bibeltexte lesen und es damit reinnehmen. Wie gut, dass ihr so ein großes Pult hier habt. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren. Das ist eigentlich ein Weihnachtstext, Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Also die Zunahme der Herrschaft, dass das Reich Gottes wächst, ist hier vorausgesagt. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird das tun, heißt es dort. Und als Jesus also kam und als Jesus erschien und als er an Weihnachten geboren wurde, dann war das über seinem Leben gestanden. Es wurde gesagt, dass er aus Bethlehem kommen wird. Und es wurde auch gesagt, dass er als derjenige kommen wird in der Zeit des Römischen Reiches, der wie so ein kleines Steinchen ist, wie so ein kleines Steinchen, was kommt auf diese Erde, was groß wird und was dieses Römische Reich letztendlich zermalmen wird. Und dieser Stein, dieser erst kleine Stein wird größer werden und wird die ganze Erde ausfüllen. So, wir haben im Alten Testament schon diese Perspektive, dass das Reich Gottes von Jesus gegründet wird und dass es auf Wachstum angelegt sein wird. Wusstest du das? Und ich will euch ermutigen, das mal nachzulesen in Daniel Kapitel 2, Vers 35 und 44 zum Beispiel. Und dann wird im Neuen Testament auch gesagt, im Lukas 1, ich will euch das kurz vorlesen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, denn Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Wow, was für eine Aussage. So, Johannes der Täufer kam, als er Jesus ankündigte und er kam mit dieser gleichen Botschaft: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Kurz danach trat Jesus auf und er hatte fast die gleiche Botschaft. Kehrt um, sagte er, an vielen Stellen auch, aber dann sagte er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So, und da haben sich viele Menschen gefragt, ja, was bedeutet denn das, das Reich Gottes ist nahe gekommen? Heißt denn jetzt, dass das Ende der Welt kommt? Nein. Das hieß es nicht, sondern es hieß, dass das Reich Gottes greifbar, spürbar, dass es sichtbar geworden ist, dass es in seiner Person letztendlich sichtbar geworden ist, weil er der Sohn war, auf dessen Schultern die Herrschaft Gottes ruhte. Er war dieser Sohn, er war die Verkörperung des Reiches Gottes. Er war der, der das Reich Gottes gründete und der den Grund und das Fundament legte. Und deswegen sagt Jesus, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist dann nicht das Reich Gottes zu euch gekommen? So, und das war so ein königliches Auftreten, was Jesus hatte. Und wir könnten dann noch so vieles sagen. Ich habe uns all diese Bibelstellen hier auch mit ins Programm geschrieben, wenn ihr das so ein Stück auch zu Hause nochmal nachlesen wollt. Ich will uns mal kurz vom Matthäus-Evangelium ein paar Schriftstellen durchgehen, was Jesus so sagte über das Reich Gottes und dass wir merken, was für eine zentrale, wichtige Botschaft das war. Im Matthäus 4,17, das haben wir schon gehört, da heißt es, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Im Matthäus-Evangelium heißt es immer das Himmelreich und im Lukas-Evangelium heißt es immer das Reich Gottes. Das sind Begriffe, die sind synonym, die können wir beide verwenden. Und das eine betont das Jenseitige, das Himmelreich, und das andere betont das Diesseitige, es ist das Reich Gottes, es ist das Reich Gottes auch unter uns. Und dann betete Jesus oder brachte den Jüngern ein Modellgebet bei, dieses Vaterunser, und dort heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Er lehrte uns im Grunde, dass das Himmelreich, dass das Reich Gottes auf die Erde kommen soll und dass der Wille Gottes geschehen soll im Himmel wie auf Erden. Das war die Ausrichtung, die Jesus seinen Jüngern mitgeben wollte. Und er wollte ihnen sagen, das Reich Gottes ist euer Thema und betet dafür, dass dieses Reich Gottes kommt, dass es zuwächst, dass es zunimmt und wächst und dass es sich ausbreitet. Und dann sagte er, das Reich Gottes soll an erster Stelle stehen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. So, das soll unsere Priorität sein. Und dann schickte er seine Jünger aus in so ein Missionspraktikum. und sagte, das verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen und so weiter. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das war die Botschaft, die Jesus den Jüngern aufgab. Und deswegen verkündigten sie diese Botschaft auch die Jahre danach, als sie mit ihm unterwegs waren. Und als Jesus dann Gleichnisse erzählte, Matthäus 13, Matthäus 20 und so weiter, viele Gleichnisse, dann waren das immer Reich Gottes Gleichnisse. Ist euch das schon mal aufgefallen? Immer wenn Jesus in Gleichnissen sprach, redete er vom Reich Gottes. Da war das Gleichnis vom Sämann, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Unkraut unter dem Weizen. Wir werden uns noch zwei Gleichnisse kurz anschauen. Und dann lehrte er seine Jünger, wie sie Autorität leben sollen. Er sagte, lebt nicht so Autorität, wie die Könige das machen, die ihre Völker unterdrücken, sondern wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Diener. Und im Grunde geht es um diese Liebe und um diese dienende Autorität. Und was sagte er zum Schluss? Geht in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er sagt also im Grunde, das, was ich mit euch getan habe, euch zu Jüngern gemacht habe, das tut jetzt mit anderen. Und diese Multiplikation soll weitergehen. Ihr sollt das multiplizieren. Ihr sollt im Grunde dieses Reich Gottes multiplizieren. Das ist das, was Jesus sagte und was er letztendlich auf dem Herzen hatte. Ich will mal an zwei Stellen ein bisschen tiefer graben. Lukas oder Matthäus 13, ab Vers 31. Wo bist du? Da. Ein anderes Gleichnis sagte Jesus ihnen, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. So, das heißt, das Reich Gottes, lass uns das mal übersetzen, was es bedeutet. Das Reich Gottes ist am Anfang was ganz Kleines. Es kommt in diese Welt, es wird in den Acker gelegt, es ist was ganz Kleines und es wird zu was ganz Großem. Das heißt, Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Reich Gottes hat mit Wachstum zu tun und es ist überhaupt nicht wegzudenken. Und es ist am Anfang so klein und so mickrig, dass man denkt, es wird nie und nimmer so groß werden, aber zum Schluss ist es ein dominierender Baum, wo die Vögel unter dem Himmel wohnen. Und das ist etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Und das Gleiche ist das, was er dann mit dem zweiten Teil sagt. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und das ist etwas, was letztendlich dieselbe Bedeutung hat, dieselbe Aussage hat. So, das Reich Gottes hat eine Kraft, dass es durchdringt, dass es unser Leben durchdringt, ja, dass es auch ein Stück Gesellschaft durchdringen kann. Wir werden da nachher noch ein Stück dazu kommen. Das ist eine Kraft, der man das gar nicht zutraut, aber die unsichtbar, manchmal wird sie ein Stück sichtbarer, aber die letztendlich so etwas durchdringt und durchsäuert, sodass das etwas ganz neu und ganz anders und letztendlich viel größer dadurch auch wird. Und da ist noch ein drittes Gleichnis, was Jesus sagt. Da ist das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Da sät ein Bauer auf dem Acker etwas aus und dann fängt an, diese Saat aufzuwachsen. Und die Betonung von Jesus ist die zu sagen, er weiß gar nicht, wie das geschieht. Dieser Samen, der macht das sozusagen von selber. Da müssen nur die Weichen richtig gestellt werden. Da muss Licht rein und Wärme und Sonne. Und da ist was, wenn diese Bedingungen stimmen, wenn das, die Bedingungen des Reiches Gottes da sind, dann wächst das sozusagen von selber. Das ist doch mal eine krasse Botschaft, oder? Das Reich Gottes wächst von selber, sagt Jesus. Und im Grunde haben wir das schon im Alten Testament, dass dieses Wachstum und dass diese Größe letztendlich vorausgesagt wird. Zwei Bibeltexte dazu. So gewiss ich lebe, sagt dort Mose, und die Erde, die ganze Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Auch in Habakuk, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Was für eine starke Perspektive. Das ist das, was es auch zu diesem Thema Reich Gottes auch zu sagen gibt. Und wusstet ihr, dass es im Kolosser 1, Vers 13 heißt, wir sind im Reich Gottes. Wie heißt es da? Paulus sagt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. Wusstet ihr, dass es ganz normal ist, dass du im Reich Gottes angekommen bist? Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, bist du im Reich Gottes angekommen. Wenn du dich seiner Herrschaft unterstellt hast, der Sohn, auf dem die Herrschaft ruht, dann bist du im Reich Gottes angekommen. Ja, dann ist deine Aufgabe, da etwas zu multiplizieren und etwas weiterzugeben. So, es ist keine Frage gewesen, dass die Jünger damals dieses Verständnis hatten, wir sind im Reich Gottes, wir sind Teil des Reiches Gottes. Die Jünger lebten das ganz bewusst und sie waren sich dessen bewusst, dass das Reich Gottes da ist. Und trotzdem wussten sie, dass die äußere Erscheinungsform, dass die äußere Kraft, die äußere Power oder sagen wir mal die Ansehnlichkeit und das äußere Kommen des Reiches Gottes nochmal etwas ist, was noch aussteht. So, das heißt, es geht um es geht um Dinge, die schon jetzt da sind und es geht um Dinge, die noch nicht da sind. Erlebt ihr das auch so in Annaberg? Du betest und du erlebst manchmal die Kraft Gottes, du erlebst, dass Gott Menschen heilt, du erlebst, dass Menschen befreit werden, du erlebst, dass Gebetserhörungen passieren und im nächsten Augenblick scheint irgendwie ganz wenig zu passieren. Und irgendwie ist das ein schon jetzt und ein noch nicht. Und in dem einen Augenblick sieht es so aus, dass Gott mit dir ist und du erlebst diese Dinge und im nächsten Augenblick fragst du dich, Gott, was ist jetzt los? Bist du noch derselbe? Bist du noch da? Wir erleben manchmal ein schon jetzt und manchmal auch ein noch nicht. Und diese Perspektive war im Neuen Testament etwas ganz, ganz Normales. Die Leute haben sich danach gesehnt, in den Himmel zu kommen. Sie haben sich danach gesehnt, bei Jesus anzukommen. Sie haben sich danach gesehnt, ihn voll und ganz zu sehen. Und sie haben für diesen Himmel gelebt. Deswegen kann Paulus und Hebräerbriefschreiber sagen, euer Bürgerrecht ist im Himmel, von wo ihr auch erwartet den Herrn. Sozusagen, ja. Die Leute haben für den Himmel gelebt, deswegen war das auch möglich, dass die in der Arena sozusagen von wilden Tieren aufgefressen wurde, dass die als Märtyrer starben, weil sie sagten, unser Hauptfokus, unser Hauptaugenmerk ist sozusagen der Himmel. Das ist das, wo wir auch erwarten, dass die Hauptsache passiert. Und trotzdem haben sie hier auf dieser Erde versucht, das umzusetzen, was sie als richtig gesehen haben und was sie im Herzen hatten. So, das heißt, wir leben in einer Zwischenzeit von Spannung. Das Reich Gottes hat begonnen, Jesus ist schon der Herr, er ist jetzt der Herr, aber das sind noch die Reiche der Welt. Der Teufel versucht, die Herrschaft dem Jesus streitig zu machen. Und da ist eine apostolische Verkündigung, die jetzt ganz interessant ist. Und da haben die Apostel nicht gesagt, naja, jetzt machen wir das mal schön ausgewogen, so wie das manche in der einen oder anderen Kirche auch behaupten. Das eine ist der Fall und das andere ist auch der Fall, aber lasst uns mal nicht extrem werden, sondern die Apostel waren völlig extrem und völlig radikal. Sie haben nämlich die Verkündigung von Jesus so ausgerichtet, dass sie immer vom Ziel her gedacht haben. Sie haben immer gesagt, es ist keine Frage, dass Jesus der Herr und dass Jesus der Sieger ist. Und das wollen wir ganz laut sagen. Und wir sagen das, weil wir im Glauben dadurch Gewissheit haben und weil es unheimlich wichtig ist für unseren Glauben. Hört mal, Philipper 2, Vers 6 bis 11 heißt es, Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist. Könnt ihr dazu Amen sagen? Jesus ist das Haupt aller Mächte und Gewalten im Kolosser 2. Er ist eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel über alles. Wir haben das heute benannt beim Lobpreis. Das ist eine grandiose Aussage. Gott sagt zu Jesus, dass er alle Feinde zu den Füßen Jesu legen wird. Du wirst herrschen, bis ich alle Feinde zum Schemel deiner Füße mache, sozusagen. Ja? Das ist immer die Perspektive, die die Apostel letztendlich damals hatten. Und das wird an vielen Stellen gesagt. Das Ziel apostolischer Verkündigung damals war, die Zeit bis zur Vollendung vom Ziel her zu sehen. Die Verkündigung der Apostel war nicht problemorientiert, wie oft bei uns. Versteht ihr? So. Ach, es ist wieder so schlimm, was in den Nachrichten alles passiert ist. Und ach, da ist schon wieder ein Erdbeben gewesen. Und ach, was, wie soll das noch weitergehen? So, ja? Jesus reißt das nicht vom Thron. Ja? Die apostolische Verkündigung war nicht problemorientiert. Sie haben das verkündigt, sie waren mutig. Und wenn du mal dir anschaust, was die Endzeitrede in Matthäus 24 und 25, wie die krass unterwegs waren damals und Jesus hat ja die Leute nicht geschont, er hat ihnen gesagt, was ihnen alles Finsteres bevorsteht und dann denkt man so, oh Jesus, also wenn das so finster aussieht, dann weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt noch die nächsten Jahre dabei sein möchte. Und was haben die Apostel erlebt? Die haben Erweckung nach Erweckung nach Erweckung erlebt, richtig? Guckt euch mal die Apostelgeschichte an. So, und letztendlich müssen wir zusammenfassen, sie haben Erweckung erlebt, aber gleichzeitig auch Verfolgung. So, sie haben erlebt, was es bedeutet, zu leiden zu müssen für Jesus. Sie haben aber zugleich auch keinen Zweifel daran gelassen, dass Jesus der Sieger ist. Und sie haben das ganz laut gesagt. Und sie haben da keinen Zweifel in ihrem eigenen Herzen aufkommen lassen. Und diese Botschaft hat sich sowas von krass durchgesetzt. Und das würde ich uns wünschen, dass das heute ganz neu und ganz mutig wieder stark auch in unsere Herzen kommt. Die Apostel sagten auch, es gehört dazu, dass viele Bedrängnisse im Reich Gottes passieren und dass wir sozusagen auch Verfolgung manchmal erleiden müssen. Und zugleich war ihnen diese Gewissheit da, dass Jesus der Sieger ist und dass ihm nichts aus der Hand entgleitet. Und dass sie versetzt sind in das Reich Gottes und dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Hebräer 12, Vers 28. So, das heißt, man hat das nicht so wirklich sehr vermischt, was die Nachrichten damals gesagt haben, so als Paulus und Petrus damals die Nachrichten angehört haben. Dann haben sie sich davon nicht beeindrucken lassen. Die haben gesagt, ja, das ist schön und gut, was dort passiert ist, aber letztendlich werden wir einen Siegeszug der Verkündigung des Evangeliums antreten. Und das wird diese Welt verändern. Und genau das ist geschehen. Und ich will das nochmal ein Stück zusammenfassend sagen, bevor ich das nochmal ein kleines bisschen für uns auch zuspitzen möchte. Die Verkündigung, die Apostel damals hatten, sie war auf das Ziel ausgerichtet. Das Ziel war, dass Jesus als der Sieger deutlich wird, und dass er alle Widerstände und dass er alle Hemmnisse überwinden wird und dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden, dass alle Feinde Jesus zu Füßen gelegt werden. Haben wir diese Perspektive auch heute noch? Ist das etwas, wo wir sagen, hey, wir spielen im Gewinnerteam und wir spielen nicht in dem Team, was sozusagen gegen den Antichrist zum Schluss verlieren wird? Wir sind im Gewinnerteam, ihr Lieben. Wir spielen im Gewinnerteam. Bist du mit dabei? Ihr Lieben, das ist die Perspektive des Reiches Gottes. Das ist sowas von klar im Neuen Testament. Guckt es euch durch. Wir haben ein paar Aussagen über den Antichristen, wir haben ein paar Aussagen über Verfolgung, wir haben diese und jene Aussage im Neuen Testament. Ja, natürlich, aber diese Perspektive des Reiches Gottes ist so viel dominanter und ist so viel stärker und ist so viel hoffnungsvoller, dass wir das ganz groß schreiben sollten und das andere ganz klein drunter. Und das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, deswegen kann Paulus auch sagen, ihr seid jetzt schon diese Leute, die Jesus sozusagen verkündigen. Ihr seid die Kinder Gottes. Ihr seid Heilige und Geliebte. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid diese Auserwählten. Ihr seid mehr als Überwinder. Das ist das, was Paulus immer wieder den Christen in Korinth, in Ephesus, in Kolosse, in Philippi, was er ihnen immer wieder einbläut. Seht euch bitte so. Das ist eure Perspektive. Das ist das, was das Reich Gottes aus euch gemacht hat. Das ist das, was der Tod von Jesus euch letztendlich zugute gekommen ist. Und, Und bitte seht diese Dinge vor allem und lasst das andere mal nachgeordnet sein. Und das Neue Testament betont sehr stark, dass wir eine neue Kreatur sind und dass diese Sicht Gottes da ist von dem, was es bedeutet, wer wir in Jesus sind. Und dass das etwas ungeheuer Kraftvolles ist, was sich entfalten soll. Ich glaube, dass das ist auch in der Geschichte sichtbar geworden. Wer hätte geglaubt, dass es damals einen Menschen gab, der es geschafft hatte, durch den Einsatz fürs Reich Gottes die Sklaverei abzuschaffen? Der es geschafft hat, weil er diese Perspektive des Reiches Gottes hat, zu sagen, ich will und wir wollen als Leute in England, wir wollen, dass das Reich, dass Sklaverei abgeschafft wird. Und das ist ein himmelschreiendes Elend, was nicht bestehen soll und was nicht das ist, was die Bibel sagt. Und damals ging diese Gesetzgebung von England aus und die Sklaverei wurde zunehmend abgeschafft und ist heute weltweit geächtet. Ihr Lieben, das ist ein Stück etwas, das hat ein Stück etwas mit dem Siegeszug des Evangeliums zu tun. Und keine der heidnischen Religionen in Europa konnte dem Siegeszug des Evangeliums widerstehen. Ihr Lieben, wir sind heute gewohnt, uns so ein bisschen nach unten zu richten und zu denken, ach, wer bin ich schon, was kann ich schon, wir sind doch alles nur kleine Würstchen, ihr Lieben. Es könnte nichts weiter von der Realität entfernt sein. Und es hat damit zu tun, dass wir dieses Selbstbewusstsein brauchen und dass wir dieses Sendungsbewusstsein brauchen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Was kann das praktisch heißen? Wenn du als Elternteil wenn du Familie hast und hast Kinder, und dann ist das etwas, wo du die Werte des Reiches Gottes umsetzen kannst. Du als Arbeiter hast Autorität in deinem Arbeitsbereich. Du als Bürger kannst Verantwortung übernehmen, was umgesetzt wird letztendlich und was dir vor die Füße geht. Das, was, wenn du ein Mitglied in einem Verein bist, wenn du durch die Arbeitsstelle einen Einfluss in deiner Gesellschaft, in deinem Bereich von Gesellschaft hast, dann ist das etwas, wo du etwas umsetzen kannst, die Werte des Reiches Gottes, und kannst beten, dass sich das Reich Gottes ausbreitet in deinem Bereich. Und du wirst dieses Wachstum sehen, das glaube ich. Ein Reich Gottes ist ja nicht nur Gemeinde, ihr Lieben, es ist viel größer als Gemeinde. Nicht nur, weil es auch viele Christen außerhalb von Gemeinde gibt, sondern weil letztendlich die Reich-Gottes-Verkündigung viel wichtiger war als die Gemeindeverkündigung von Jesus. So, das heißt, das ist etwas, was sich auch ausbreiten soll und darf, auch in unserer Gesellschaft. Und ich will uns ermutigen, dass wir dort großen Glauben haben und uns der Herrschaft Gottes unterstellen und beten und schauen, wo kann das Reich Gottes sich heute und hier in deinem Leben umsetzen. Ich will uns ermutigen, dass wir so denken und dass wir so ganz neu und frisch mit Sendungsbewusstsein unterwegs sind und dass wir sagen, Gott, wo darf ich heute etwas weitergeben und wo willst du etwas ausrichten, sei es auf meiner Arbeitsstelle, sei es in meiner Nachbarschaft, sei es auch in Gemeinde oder sei es auch im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich, dass du etwas bis zur Ehre Gottes und dass Gott etwas durch dich tun und etwas durch dich bewegen kann und dass du an das denkst, was diese Reich-Gottes-Gleichnisse sagen. Es ist nicht wichtig, wie klein das am Anfang aussieht. Letztendlich kann etwas ganz Großes draus werden. Wir wollen Gott zutrauen, dass er gute Pläne hat, auch für Annaberg, auch für Sachsen. Und dass wir nicht unsere schönste Zeit jetzt schon gesehen haben, sondern dass unsere beste Zeit noch vor uns ist. Glaubst du das? Ich glaube, dass die beste Zeit der Gemeinde Jesu noch vor uns ist. Und ich glaube, je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, werden wir mehr und mehr diese Dinge sehen, weil Jesus für eine Braut kommen wird, die sozusagen die voller Herrlichkeit sein wird und die letztendlich, je näher Jesus kommt, diese Herrlichkeit ausstrahlen soll. Und das ist etwas Wunderschönes. Und das ist etwas, worauf wir uns freuen wollen. Amen. Amen. Ich will kurz beten. Danke, Jesus, für dein Reich und für die Ausbreitung deines Reiches. Danke für das Wachstum des Reiches Gottes, Jesus. Danke für das, wo wir dir von ganzem Herzen vertrauen, dass du uns groß machen kannst, ja, dass du alle Dinge tun kannst, wenn wir glauben und wenn wir dir von ganzem Herzen vertrauen. So, ich bete, Herr, dass diese Botschaft etwas ist, was diese Gemeinde ermutigt. Dass es etwas ist, wo wir mit dir unterwegs sind und wo du unter uns wachsen kannst und wo du dich unter uns ausbreiten kannst. Danke, Vater. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen.